Guten Morgen auch von mir. Jetzt sind alle wach. Und ein herzliches Shalom. Ihr wisst, warum ich das sage, zumindest die meisten. Auch nochmal die Gäste, die ich gesehen habe, die hier neu sind. Freue mich herzlich, dass ihr alle da seid. Und ich will mich outen. Ich bin einer der, die im vierwöchigen Rhythmus das Video in unsere Männergruppe reinstellen. Ich weiß warum. Und möchte einfach unsere, meine Geschwister, meine Brüder da anstacheln, ein bisschen, dass sie nochmal nachdenken, wie schön das war, wie gut es war, dass sie ihre Arme ausbreiten und noch ein paar mitnehmen für dieses Jahr. Ich möchte noch kurz beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Vater im Himmel, durch Jesus komme ich jetzt einfach zu dir, Herr. Und ich danke dir für deine Gnade, die jeden Morgen neu ist, Herr. Danke dir für deine Liebe und Treue, Herr. Danke dir dafür, dass du den Weg gebahnt hast durch Christus, dass er für die Schuld bezahlt hat, Herr. Dank dir für dein Wort, Herr. So segne du das. Alles, was uns auch noch beschäftigt von der Woche oder vom Kommenden, dass wir weglegen können, Herr. Dass wir auf dein Wort hören können, was du von uns willst, Herr, wie du es mit uns meinst. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir haben den Römer dran. Eigentlich mein Lieblingsbrief. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn gelesen habe. Auf jeden Fall oft. Und ich möchte mit euch die Texte lesen. Römer 1, 8 bis 15, Fundament des Glaubens. Es geht weiter. Wir sind immer noch in der Einleitung. Und ich möchte lesen mit euch. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, wo euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke. Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, euch auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Letzte Woche hat Daniel angefangen mit der Einleitung. Wer das noch weiß, er hat die Punkte Verwalter, Eigentümer und Empfänger genannt. Es lohnt sich, die Predigt auch noch einmal nachzuhören. Ich persönlich, ja, liebe den Römerbrief sehr. Römer 6 und 7 hat mich der Herr Jesus 2002 im Januar, müsste das 16. gewesen sein, an die Hand genommen. Und ich habe mich bekehrt und seitdem führt er mich. Der Römerbrief hat eine Bedeutung für jede Gemeinde und für jeden Gläubigen. Paulus, ein Jude, schreibt in griechischer Sprache, in einer griechischen Hauptstadt Korinth, an die Gläubigen in Rom, der damaligen Welthauptstadt. Der Römerbrief, ihr Lieben, ist Gottes Botschaft an die ganze Welt. Der Römer ist die vollkommene Darstellung der christlichen Lehre, die wir im Neuen Testament haben. Darum ist der Römerbrief auch der Maßstab, das Kriterium zur Unterscheidung von Wahrheit und Lüge. Wir können uns durch den Römer den Blick schärfen lassen, damit wir geübte Sinne haben zur Unterscheidung von Gut und Böse, Hebräer 5,14, Wahrheit oder Lüge. Wir können kaum eine Frage des christlichen Glaubens beantworten, ohne auf den Römerbrief als Grundlage zurückzugehen. Wörter, die Paulus oft im Römerbrief wiederholt, um seine Wichtigkeit zu unterstreichen. Gesetz erwähnt er 78 Mal. Alle, wir alle, 71. Gerechtigkeit 66 Mal. Glaube 62. Sünde 60. Tod 42 Mal. Christus 33 Mal. Fleisch 20 Mal und das sei ferne 10 Mal. Evangelium fast 60 Mal. Auffallend sind die vielen Zitate auch aus dem Neuen Testament. Entschuldigung, aus dem Alten Testament. Es sind mindestens 70 direkte Zitate aus dem Alten Testament in dem Brief aufgeführt. Sie nehmen einen Großteil des Briefes ein und sind von 14 Büchern des Alten Testamentes genommen. Die meisten davon sind aus den Psalmen, aber auch aus Jesaja. Das ganze Alte Testament ist im Römer in kurzer Form enthalten. Es werden die 5 Bücher Mose erwähnt, geschichtliche Bücher, Propheten, Psalmen. Ferner werden die Tatsachen, das Leben Jesu, besonders das Kreuz und die Auferstehung erwähnt. Viele Stellen erinnern an Abschnitte aus der Apostelgeschichte und auch aus der geschichtlichen und auch der geschichtliche Ausblick, den uns die Offenbarung des Johannes schenkt. Dies spiegelt sich auch in diesem Brief. Also können wir von einer Wichtigkeit dieses Briefes auch ausgehen. Denkt der Römer ist von gewaltigem Ausmaß in seiner Gedankenführung. Es ist sehr schön, wenn man den Römer liest und dazu noch Literatur liest, wie so eine Tür sich öffnet, du gehst in einen Raum rein, dort ist wieder eine Tür, der Raum wird größer und es wird immer größer und du siehst immer mehr Schätze. So ist das eigentlich mit diesem Römerbrief. Er gibt uns eine tiefe Offenbarung Gottes, des Schöpfers und des Richters. Wir haben eine vollständige Offenbarung Jesus, des Erlösers. Und wir können über die Tätigkeit des Heiligen Geistes auch hören. Er geht bis in die Tiefe des Abgrundes der Sünde und schildert sie in ihrer furchtbaren Macht. Und er führt bis in die Höhen der Erlösung. Christi, der Sohn des Gottes. Wir sehen, wie Gott über die Sünde urteilt. Ja, der ist verdammt und verloren, weil er ein Feind Gottes ist und vor Gott schuldig ist. Er wird aber durch Christus zum Kind gemacht und Miterbe Christi. Ihm wird vergeben, er wird gerettet. Ich wollte den Text auch einteilen. Die Verse 8 bis 10 möchte ich unter der Rubrik nennen, Liebe zur Gemeinde. Ja, Liebe zur Gemeinde hat Paulus. In jedem seiner Briefe drückt Paulus seine Dankbarkeit gegenüber den Empfänger aus. Außer den Galater, dem aufgrund der Abirrung der Galater, des wahren Evangeliums, sah er bei ihnen von jeglichem Lob ab. Vom jeglichen Lob hat er abgesehen, hat es nicht erwähnt. Es ist schön, wie der Kleine draußen schreit. He? Er kriegt eine kräftige Stimme, er wird bestimmt einmal der Chorsänger. Ich liebe es. Die Mama tut mir leid. Die Echtheit ihrer Errettung, das Zeugnis der Gemeinde in Rom war derart stark, dass Kaiser Claudius im Jahr 49 alle Juden aus der Stadt vertrieben ließ. Grund war der Einfluss von Christus. Da Rom das Zentrum des Römischen Reiches war und in der Welt bekannt war, und es war auch bekannt, was dort geschah, hat er alle Juden vertreiben lassen aus dieser Stadt. Paulus sah ein Interesse an der Gemeinde, die er nicht gegründet hat, Kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen? Nein, man kann es nicht nachvollziehen. Er kannte sie ja nicht. Er kannte diese Gemeinde nicht. Warum sollte er sich für Gläubige in Rom interessieren? Er kennt sie nicht. Viele von ihnen war er unbekannt. Demnach lag ihr Wohlergehen ihm aber doch sehr am Herzen. Er ist dankbar für sie in Rom. Die ganze Welt, also das ganze Römische Reich und viele wussten um den Glauben in der Gemeinde in Rom. Es wurde gereist und auch zu jener Zeit wurde viel gereist. Und wie es hieß, alle Wege führen nach Rom. Kein Wunder, dass man auch anderswo von einer lebendigen Gemeinde in Rom wusste, von diesem wunderbaren Zeugnis und dass sich ihr Ruf auch immer weiter ausbreitete. Dies erleichtert Paulus seine Aufgabe, von einem Ort zum nächsten zu reisen und das Evangelium von Christus und der Gnade Gottes zu verkündigen. Denn er konnte ja auch auf das Zeugnis von der Gemeinde in Rom hinweisen, das direkt aus dem Herzen des Römischen Reiches ausging. Er machte den Geschwistern in Rom richtig Mut. Er machte Hoffnung. Er gab ihnen Kraft. Euer Glaube wird weitererzählt. Und ich denke, Geschwister, das sind immer solche kleinen Lichtblicke. Das soll weitererzählt werden. Das soll uns Mut machen, den Glauben zu leben, wenn er echt ist. Auch wenn er klein ist, wird er Früchte tragen. Aber es soll uns Mut machen, dass wir erzählen. Dass wir erzählen von unserer Gemeinde. Dass wir erzählen von Christus, dem Herrn. Was er in deinem und meinem Leben eigentlich getan hat. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich dieses Aushängeschild sind. Und wir wollen uns Mut dazu sprechen, auch gegenseitig. Die Verse 8 bis 10. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus und euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht möglich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Wir sehen hier auch am Evangelium seines Sohnes, später lesen wir nur Evangelium. Wir lesen auch noch mein Evangelium. Wir sehen auch noch einmal hier, wie das verwebt ist, wie Paulus sein Leben, sein Gedanke, sein Glaube mit dem Evangelium von Christus zusammengefügt ist, miteinander geht, Hand in Hand geht. Wie er Anteil daran hat, ich möchte schon sagen, wie er es ist. Er ist durchgedrungen, er denkt unablässig an die Gemeinde, die er nicht kennt. Sie wussten nicht, dass Paulus sie im Gebet unterstützt, aber der Herr wusste es. Und er würdigte es auch. Wisst ihr noch, wie Daniel einmal Zeugnis gab hier von dieser Gemeinde aus Singapur? Ja, wir haben eine Gemeinde in Singapur, die betet für uns. Das ist eigentlich ein Hammer, oder? Und wir haben es gar nicht gewusst. Und die schicken dem Daniel eine E-Mail und schreiben da rein, dass sie Gott danken für uns. Ich finde es richtig cool. Ich finde es richtig, ein wunderbares Zeugnis, ein Geschenk. Und ihr Lieben, wir brauchen Gebet. Singapur, Bayreuth, schon Unterschied, oder? Aber okay, sie beten für uns. Und ich denke, darauf kommt es an. Und Gott weiß es. Ja, wir brauchen es, Geschwister. Wir brauchen es auch untereinander. Manchmal wüsste ich gerne, wer betet, wer für die Gemeinde betet, wer für unsere Gemeinde, für meine Gemeinde betet, wer untereinander betet, wäre ich gerne mal ein Mäuschen. Aber Gott weiß es. Und dort ist es auch gut aufgehoben. Ein Anliegen, für das Paulus nicht müde wurde zu beten, war, dass Gott ihm doch einmal erlauben würde, nach Rom zu reisen, um den Gemeinden dort zu dienen. Sie zu unterweisen, im Evangelium zu stärken und das Fundament fest zu machen. Wir sehen aber auch bei Paulus, und das ist das Schöne in diesem Falle jedenfalls auch, es klappt nicht immer alles, was man betet. Ja? Ist doch interessant, selbst bei Paulus. So einem gewaltigen Mann, von Gott durchdringt, Christus im Blut, Biblin im Blut. Aber es klappt auch nicht alles. Nein, Gott verhindert es. Auch Paulus betet, aber Gott lässt ihn nicht ziehen. An anderer Stelle heißt es sogar, der Satan hindert ihn. Für mich ein wichtiger Aspekt, dass nicht alles so am Schnürchen klappt, wie wir das oft beten oder gerne hätten oder wollen. Wenn es einmal klappt, soll man ein dankbares Herz haben. Paulus bleibt aber noch nicht stehen und ist mürrisch vielleicht oder sauer auf Gott oder sich oder die Welt, sondern er bewegt sich in den Bahnen Gottes weiter und wird zum Segen für viele. Viele hören unterwegs auf dem Weg, den Gott ihnen führt, das Evangelium und werden gerettet. Denn darum geht's. Er geht im Glauben einen Weg, den er nur bedingt weiß, aber er geht. Und ich glaube, das ist echt das Schöne, dass wir im Vertrauen gehen können. Im Glauben auf Christus gehen können, auch wenn wir mal den Ausgang nicht wissen. In meinem Büro habe ich einmal ein kleines Poster hängen gehabt, da war schon, lass Gott die Freiheit, deine Pläne täglich zu durchkreuzen. Puh. Da habe ich lang gebraucht, dass ich mich da mal damit angefreundet habe. Aber es ist auch so. Und wenn man zurückschaut, weiß man, dass es zum Segen war, so wie Gott geführt hat. Besser. Weil er, wie wir auch letztes Jahr Woche gehört haben, ein Sklave oder ein Knecht Jesu ist. Er weiß, dass dieser Herr sich um ihn sorgt. Um wie viel mehr auch wir sollten vertrauen und gehen, sich vorwärts bewegen auf den Bahnen Gottes. Er wollte nach Rom. Letztendlich war es ja, wenn man sein Leben anschaut, eine gefährliche Reise, anders als wohl geplant, an diesem Ort und diesem Ort stehen zu bleiben und zu predigen. Er wurde gefangen genommen, lag in Ketten, wurde nach Rom transportiert, zwischendrin ein Schiffbruch. Ihr Lieben, es war gut, dass die Geschwister in Rom gebetet haben und dass andere Geschwister gebetet haben für ihn. Und es ist gut, dass sie es taten. Und es ist gut, dass wir es tun untereinander. Und es ist gut, wenn wir uns mehr austauschen untereinander und sagen, Mensch, bet da für mich. Und ich denke, da sollten wir uns gegenseitig wirklich erbauen. Mal aus dem Schneckenhaus rauskommen und uns Mut zusprechen und sagen, Bruder oder Schwester, bet für mich. Die Verse 11 und 12 wollte ich unter dem Block nennen, gegenseitige Erbauung. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Mich verlangt, euch zu sehen. Hier spricht aus dem Herzen eines großen Missionars, des Paulus, spricht das Herz eines Hirten auch. Einige der Geschwister in Rom standen ihm ja nahe, wir wissen das. Priska und Aquila, das lesen wir im Römer 16, Verse 3 und 4, die ihr Leben für den Paulus riskierten. Oder Persis, der Geliebte, das lesen wir in Römer 16, Vers 12, die mit Paulus gearbeitet und auch gelitten haben. Aber die Gemeinde selbst und viele Gläubige dort waren ihm unbekannt. Er sehnte sich, Gnadengaben mitzuteilen. Er freute sich auf eine gemeinsame Zeit der Stärkung in der Liebe Christi. Gnadengabe, was heißt das? Übersetzt heißt es geistliche Befähigung durch den Geist Gottes. Das heißt auch stärken, erbauen, trösten. Und ihr Lieben, stärken, erbauen und trösten kann jeder von uns. Ich habe mit einem Bruder gesprochen die Woche und der sagte zu mir, ich kann eigentlich nichts, ich kann nur zuhören. Sag ich, ey, das ist wahnsinnig viel. Zuhören bei dem anderen und mit ihm dann zu beten. Einfach bloß mal zuhören in dieser Welt mittlerweile, die uns wirklich beschäftigt, die uns festhält teilweise, wo wir uns in einem Rad drehen, können wir doch teilweise gar nicht mehr zuhören, weil wir uns gar nicht die Zeit nehmen, weil wir vielleicht auch nicht die Zeit haben. Aber er sagte zu mir, ja, ich kann zuhören und das ist ganz viel wert. Geistesgaben wird auch Christus selbst genannt, 5,15. Oder allgemeine Segnungen von Gott, Römer 11, 29. Oder auch noch besondere geistliche Gaben, die den Gliedern zum Dienst für die Gemeinde gegeben sind und werden. Römer 12, Vers 6 bis 8. Das Schöne an Paulus, der eigentlich viel zu sagen hat, der eine gewaltige Stärke hat, der Wissen um des Evangeliums hat. Er stellt sich nicht höher. Römer 12, 3. Er gibt ein Vorbild an Demut ab. Er will den anderen dienen, Gott und der Gemeinde. Aber warum? Weil Gott die Gemeinde Jesus wichtig ist, ist sie Gott wichtig. Und weil Paulus darum weiß, ist es Paulus wichtig. Und ich denke auch gerade den reiferen Gläubigen ist es ein Vorbild. Mit was für einem Vertrauen, mit was für einer Beharrlichkeit und Demut er seinen Dienst verrichtet. Wie sehr hat der Christus sein Evangelium dem Paulus verändert? Vom Saulus zum Paulus? Vom Verfolger von der Gemeinde? Wird er zum gegenseitigen Erbauer der Gemeinde. Vorher schleppte er sie mit Ketten ins Gefängnis. Jetzt geht er bei ihnen ein und aus und sucht Gemeinschaft und sie beten miteinander. An den Erretteten sehen wir, wie der Herr ist. Gott verlangt so sehr nach uns, nach unserer Gemeinschaft, dass er uns auf der Erde aufsucht und alles tat, um uns zu retten. Johannes 3, Vers 16, der Kardinalsvers. Warum? Damit wir alle Zeit Gemeinschaft haben mit und in Gott. Wir rauschen weiter. Der dritte Block. Entflammt fürs Evangelium, habe ich ihn genannt. Global denken, also er schaut von sich natürlich weg zu den Gläubigen hin, schaut über den Tellerrand hinaus. Er sehnt sich danach, sie zu treffen, zum gegenseitigen Segen zu werden. Hier haben wir eine Illustration christlicher Gemeinschaft. Oft hat er beabsichtigt, zu ihnen zu kommen, aber er wurde oft auch daran gehindert, weil Gott es eben anders vorgesehen hat. Die vereitelten Wünsche des Paulus, das war interessant auch, bieten dem Geist Gottes Gelegenheit, diesen unschätzbaren Brief durch Paulus zu verfassen und der Gemeinde zu übermitteln. Damit macht er ihn zu einem Geschenk an uns, nicht von zeitlichem oder vorübergehenden Wert, sondern zur dauernden Erbauung, zur Mahnung, zur Unterweisung der Kinder Gottes bis zum Ende dieser Zeit, bis zum Ausharren der Gemeinde in dieser Welt oder in der Wüste dieser Welt. Die Römer sollten wissen, dass Paulus sich vorgenommen hat, zu ihnen zu kommen. Apostelgeschichte 19, Vers 21 lesen wir das. Aber bis jetzt verhinderte Gott seinen Plan, früher nach Rom zu kommen. Auch hier sehen wir wieder, dass unsere Pläne, auch wenn sie noch so heilig, noch so gut, mit noch so einem hervorragenden, biblisch untermauerten und fundierten Vorsatz sind, nicht immer mit Gottes Plan und Führung Hand in Hand gehen. Und das war mir auch noch einmal wichtig. Es ist so wichtig zu sehen, dass wir sehen, was dran ist, beziehungsweise dass wir uns im Glauben nach vorne bewegen. Aber eben auch mit den Wegen Gottes, wenn er sie ändert, unsere Pläne und unsere Wege zufrieden sind. Also denke ich, können wir getrost diese Gedanken wegschicken, wo es immer heißt, immer bei mir klappt es nicht. Bei Paulus auch. Christus hat einen Plan und wir müssen verändert werden nun mal. Aber eben nach seiner Vorsehung und Verheißung. Er ist sowohl Griechen wie Barbaren. Barbaren ist ein wenig ein grober Ausdruck vielleicht, sollte nochmal erklärt werden. Bezeichnung für die unzivilisierte, nicht von der griechischen Kultur geprägten Völker. Das waren die Barbaren und er war ein Schuldner dessen. Auch ein Schuldner. Schuldner, was heißt das? Das heißt allen Menschen. Das Evangelium macht den Menschen wahrscheinlich oder macht den Menschen wahrlich neu. Denn nicht mehr beherrscht ihn der Gedanke, was die anderen ihm schulden, an Anerkennung, Aufmerksamkeit, ihr Lieben, sondern genau umgekehrt. Was schulden wir? Was schulde ich? Das ist eigentlich das Schöne. Nicht immer ich, sondern Gegenseite. Paulus erkennt, dass er bei allen Menschen in Schuld steht. Er schuldet ihnen Liebe. Römer 13, Vers 8. Er schuldet ihnen Ehrerbietung. Römer 12, 10. Er schuldet ihnen materielle Hilfe. Römer 15, 27. Er schuldet ihnen das Evangelium. Er schuldet ihnen seine Gebete. Er wusste, dass das Evangelium für alle Arten von Menschen und alle Völker passt. Nicht nur Menschen, die mit dem Evangelium in Kontakt kommen sollen, müssen es hören. Auch die anderen sollten es hören. Auch sie haben es nötig, im Evangelium unterwiesen zu werden, sie gefestigt, sie weiter wachsen zu lassen. Und ich möchte wirklich sagen, er ist entflammt vom Evangelium. Er tut alles, um das Evangelium zu verbreiten. Er weiß, dass Gott alles wirkt in der Errettung. Das macht ihn nicht passiv, sondern es macht ihn aktiv. Ich bin allen alles geworden, damit etliche errettet werden. Ich erdulde alles um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil erlangen mögen, das in Jesus Christus ist. 2. Timotheus 2, Vers 10. Ich bin ein Schuldner geworden. Was bedeutet das für uns letztendlich auch? Wenn du das Evangelium in deinem Leben noch nicht hast, vielleicht als allererstes, bitte und bete Gott, dass Jesus in dein Leben kommt, dass es verändern wird. Rede mit jemandem, dem du vertraust, wo du weißt, dass er Christ ist. Rede mit mir, rede mit Geschwistern hier drinnen, die du kennst. Und sie werden eintreten im Gebet, dass dein Leben vor Gott ins Reine kommt. Für mich und dich, was bedeutet das noch? Lasst uns untereinander stärken, ermutigen, füreinander da sein, beten füreinander. Ich denke, das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Auch wenn ich es vorhin schon mal erwähnt habe, mir ist das so wichtig geworden, wie ich das so gelesen habe, diesen Abschnitt, wie Paulus immer im Gebet eingetreten ist für Geschwister, die er überhaupt nicht gekannt hat. Nur ein paar von dort. Und ihm lag die Gemeinde so am Herzen. Lasst uns da wirklich nicht mehr so bequem sein. Lasst uns helfen untereinander. Lasst den einen oder lasst den anderen höher achten als mich selbst. Wir wissen doch letztendlich, wie gut es ist, im Gebet füreinander da zu sein. Für meinen Bruder oder die Schwester, für die Schwester. Aber auch für die anderen. Lasst uns eintreten für verfolgte Geschwister im Gebet. Lasst uns das wirklich auf dem Herzen tragen und vor Gott bewegen. Noch nie hat es so eine Christenverfolgung gegeben wie zu dieser Zeit. Für Mission wichtig, dass Gottes Wort hinausgetragen wird, wie es der Paulus gemacht hat auf seinen Reisen. Lasst uns es auf dem Herzen tragen. Lasst uns ringen darum. Wir müssen uns bewegen, wir müssen arbeiten. Lasst uns beten für solche Menschen, die wir nicht kennen. Lasst uns beten für die Stadt, was wir immer wieder tun. Lasst uns die Leute auf dem Herzen tragen. Denken wir wirklich an dieses Zeugnis, das ist mir so nachgehallt auch noch, von den Geschwistern in Singapur, die für unsere kleine, putzige Gemeinde beten. Nehmen wir das auf und lassen unser Herz entzünden. Wenn es vielleicht nur noch lodert, Hauptsache es lodert noch. Lasst euch entflammen vom Evangelium, lasst euch mitnehmen vom Evangelium, von Paulus. Lasst euch mitnehmen und abholen von Christus. Lasst uns durch Gebet Gottes Arm bewegen. Das geht. Und auch jetzt wollen wir anbeten. Wollen wir mit drei Liedern Gott die Ehre geben? Geschwister, lasst uns voneinander einstehen im Gebet. Lasst uns da wirklich ringen vor Gott für Menschen, die wir nicht kennen. Lasst uns ringen vor Gott für Menschen, die wir kennen, aber die noch nicht gerettet sind. In so vielen Familien ist das der Fall. Ringen wir darum. Wenn alles gut läuft, ist es schön. Aber lasst uns ringen für uns. Lasst uns ringen darum, weil uns es sehr viel anvertraut. Wir wollen jetzt zum Lobpreis übergehen. Und bitte wollen uns dazu erheben und Gott anbeten. Amen.